herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Eisbären, Pottwal, Elefanten. Unser Gast hat schon tierisch viele Exoten in der Wildnis gefilmt. Doch jetzt hat es ihm die Stadt angetan. Welche Tiere leben eigentlich in Hamburg, Paris oder New York? Und wie geht es Ihnen mit dem Lärm, den vielen Menschen und dem ganzen Beton um Sie herum? Wachsende Einwohnerzahlen und die Versiegelung der Böden gefährden den Lebensraum zahlreicher Tierarten zunehmend. Doch es gibt auch Hoffnung. Einige Tiere sind durchaus anpassungsfähig. Und auch wir können etwas für die Vielfalt in der Stadt tun. Was, das weiß der Wissenschaftsjournalist, Filmemacher und Fotograf Heiko Ute Groth. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Hallo.
Es kommt mir gerade so ein bisschen Déjà-vu vor. Ich glaube, 20 Jahre her, da habe ich dich schon mal anmoderiert.
Also zumindest haben wir viel zusammengearbeitet.
Ja. Genau, da warst du nämlich Autor bei Das, aber dann hast du deinen Traum verwirklicht, was ich ganz toll finde. Du bist ein Naturfilmer geworden, was du immer werden wolltest und ein super erfolgreicher. Also toll gelaufen, oder?
Ja, viel Glück gehabt, ne?
Ja, und vor allem Glück. Bist du jetzt auch glücklich, dass endlich Frühling ist? Weil du bist ja so viel draußen als Naturfilmer.
Ja, also ich meine, Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit auf jeden Fall, heißt aber auch gleichzeitig viel Arbeit und heißt dann manchmal auch schlechtes Gewissen. Also wenn sich andere Leute über gutes Wetter draußen freuen, Sonnenschein und so, dann habe ich immer so ein bisschen so, okay, ich müsste jetzt rausgehen und filmen. Also der Druck ist dann schon da und man kann nicht mehr Sonnenschein einfach so unbedarft genießen, sondern spürt dann schon, okay, ich muss jetzt arbeiten.
Ist das bei den Tieren auch so? Haben die auch sowas wie Frühlingsgefühle?
Ja, ich glaube, das sieht ja jeder. Ne? Also in dem Moment, wo mal ein Sonnenstrahl rauskommt oder es wärmer wird, dann singen sofort alle, die Blüten kommen raus und es ist eine ganz andere Stimmung als am Tag davor.
Ja. Und das ist in der Stadt genauso wie auf dem Land, in der Natur ganz egal. Frühlingsgefühle.
Also wir haben ja in der Stadt oftmals eine größere Artenvielfalt als auf dem Land. Von daher, für ganz viele Arten ist die Stadt ein wichtiger Lebensraum und darum ist es in der Stadt auf jeden Fall so.
Fantastische Tieraufnahmen auf jeden Fall und journalistische Wissensvermittlung, das ist sein Markenzeichen. Und dafür hat Heiko de Groot schon viele große Preise bekommen. Jetzt adelt ihn Christiane Henningsen mit einem tierisch guten Porträt.
Es ist die Mischung aus guter Tarnung, großer Leidenschaft und unendlich viel Geduld.
Warum macht man keinen Tierfilm über Kühe? Das wäre viel einfacher.
Aber einfach machen andere. Heiko de Groot. Einer der besten, Wissenschaftsjournalist und Filmemacher.
Und bitte.
Auf der ganzen Welt ist er unterwegs, bringt atemberaubende Bilder mit. Seine Filme, preisgekrönt, beleuchten die schöne, verletzliche Seite unserer Erde. Sein neuer Film zeigt die Gefahren, die die zunehmende Versiegelung der Städte bedeutet. Für die wilden Tiere, die hier als unsere Nachbarn leben. Wir brauchen ein neues Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur, sagt Heiko de Groot.
Ja, und nicht nur ein Herz für Tiere, sondern auch ein Auge für Tiere. Wir haben ja gerade schon ganz fantastische Aufnahmen gesehen. Wie glücklich, Heiko, bist du, wenn dir solche Aufnahmen gelingen?
Boah, also wenn einem richtig eine wirklich tolle Aufnahme gelingt, dann hat man Adrenalin, ganz viel Dopamin und freut sich riesig. Klar, das ist logisch.
Was sind so für dich so die ikonischen Bilder deiner Karriere, wo du sagst, das ist ein Moment, den werde ich nie vergessen?
Ach, ich glaube, ganz toll sind so Sachen, wo man sich ausmalt, das soll so klappen und dann klappt es tatsächlich. Und das können ganz kleine Sachen sein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die Meise, Kohlmeise kommt, fliegt dort auf den Ast und von dort zum Nest. Und dann baue ich die Kamera so, dass sie genau an der Stelle ist und 10, 20 Mal fliegt die Meise woanders lang. Aber wenn es dann einmal klappt und dass sie dann auch noch scharf ist, dann bin ich glücklich.
Das finde ich spannend, dass du jetzt die kleine Meise erwähnt hast, weil du hast ja auf der ganzen Welt gedreht mit Elefanten und Pottwalen und Eisbären. Und ich hätte jetzt gedacht, ich weiß, es gibt einen so einen Naturfilm, wo du einen Pottwal, war das nicht der dann Junge gekriegt hat unter Wasser oder man hat noch die Nabelschnur
genau, gesehen. Genau, das war ein Film über den Naturfilmer Thomas Behrendt, ja. Genau, wo ich der Autor war für diesen Film. Und Thomas Behrendt war mit den Pottwalen im Wasser in dem Moment, wo ein Junges geboren wurde. Und dann haben die Mütter und Tanten ihn erstmal weggescheucht. Das war schon dramatisch.
Ja. Oder? Also das denke ich mir auch. Das sind wahrscheinlich auch so Bilder, wo man dann auch wirklich richtig emotional werden kann. Wir haben hier schon und sehen schon, du hast schon ein bisschen was aufgebaut. Denn du hast diesmal dir ein ganz anderes Thema gesucht. Vielleicht passt da auch die Meise besonders gut zu, nämlich Städte, Wildtiere in Städten. Warum? Was hat dich daran gereizt?
Also ich war überrascht. Ich wohne selbst in einem Gebiet, wo der Bauplan geändert, der Bebauungsplan geändert wird. Und dann war ich irritiert, dass man nicht mehr Rücksicht nimmt auf die Ökosystemleistung, also auf das, was uns das Grün wirklich gibt, tagtäglich an Sauerstoff, Temperaturregulierung, Luftfeuchtigkeit etc., all diese wichtigen Dinge, die wir brauchen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und stieß auf unglaublich viele wissenschaftliche Projekte, die da sehr engagiert forschen und dachte, da muss man einen Film drüber machen.
Und dann hast du was gemacht? Also, denn in dem Film kommen ja verschiedene Städte vor. Also du bist nicht nur in Hamburg geblieben, in deiner Nachbarschaft, sondern du warst in New York, du warst in Warschau, ganz verschiedene Orte. Was war die Idee? Zu gucken, was auch die anderen machen oder wie es da aussieht?
Nein, also man muss sagen, Urbanisierung ist ja eine globale Sache. Mhm. Die UN sagt, dass in 2050 zwei Drittel aller Menschen in Städten leben werden. Also das wird noch mehr und noch dichter und noch enger. Und das nicht nur in Hamburg oder in Deutschland oder Europa, sondern wirklich weltweit. Und darum muss man dieses Thema auch weltweit dann angehen. Und die Wissenschaftler, die dazu forschen, die sitzen dann halt auch nicht alle in Hamburg, sondern Warschau zum Beispiel, diese wunderbare Wissenschaftlerin, die an Meisen belegen konnte, dass wenn man 50% der Fläche um dieses Meisennest herum versiegelt, dass dann auch nur, vereinfacht gesagt, 50% der Küken in diesem Nest überleben.
Mhm. Du hast vor allem in Gärten hier, zumindest in Hamburg, gedreht. Was waren die Kriterien für die Gärten, in denen du gedreht hast?
Also ich habe jeden Garten genommen, der mir erlaubt hat, dass ich da rein darf. Ja. So. Also das ist überhaupt das Schwierigste in einer Stadt zu filmen, weil alles ist letzten Endes Privatgrund und man muss erstmal um Erlaubnis fragen. Und
hier sehen wir auch so einen Aufbau, Filmaufbau
richtig,
von dir im Garten.
Genau, das sind viele Infrarotscheinwerfer und ein Parabolmikrofon, damit man dann auch den Ton hat vom Igel, wenn er dann kommt.
Da kam aber dann Waschbär statt Igel.
Genau, das war
zufällig.
In Berlin. Naja, da wollte ich Füchse filmen. Und
dann kommt da ein Waschbär?
Und dann kamen diese Waschbären vorbei und ich stand ihnen im Weg. Und dann, was macht diese Kamera da? Ich drehe jetzt mal um. Und am nächsten Tag liefen die direkt bei meinen Füßen vorbei und fauchten mich dann an, so nach dem Motto, hier gehen wir immer lang. Du hast hier gar nichts zu suchen.
Und aber jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ja. Waschbären in einem ganz normalen Berliner Garten, die kommen da so?
Also das ist ein Park gewesen.
Ah, okay.
Ne?
Und, also man weiß, dass da irgendwo welche sind.
Ja, in dem Park, waren mindestens drei Fuchsbaue, diverse Waschbären, die da auch in den Bäumen leben.
Ja.
Und die fühlen sich da wohl, ja. Ja.
Und du wolltest aber eigentlich Igel filmen?
In dem Park wollte ich Füchse filmen. Und das habe ich auch. Also es gibt da diesen wunderbaren Fuchsbau. Und da habe ich mit der Wissenschaftlerin gedreht, die in Berlin zu den Fuchspopulationen geforscht hat und entsprechend genetisch belegen kann, dass die Stadtpopulation getrennt ist genetisch von der Landpopulation. Also die vermischen sich so gut wie gar nicht. Was eine faszinierende Sache ist, weil wir haben ja immer den Eindruck, dass immer mehr Tiere zu uns in die Städte kommen. Aber das ist gar nicht so. Seit 75 Jahren leben die Füchse in Berlin relativ isoliert und wir sehen halt nur häufiger die Tiere, die dann immer mutiger werden. Die meisten Tiere sind immer noch ganz scheu und verstecken sich.
Mir ist das sogar mal in London passiert, dass mitten in London auf einmal so eine Fuchsfamilie abends über die Straße ging und ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Aber dann sind es wahrscheinlich auch Füchse, die immer in der Stadt wohnen und nicht jetzt zufällig mal aus dem Wald oder vom Land da hingekommen sind. Weil wir gerade, oder ich, die Igel erwähnt habe, du hast ganz tolle Aufnahmen gemacht von Igel. Was hat dich an den Igeln interessiert?
Also die Igel sind im Prinzip das beste Beispiel dafür, wie wichtig der Lebensraum Stadt ist. Weil auf dem Land können Igel überhaupt nicht mehr leben. Da haben wir die Monokulturen, da haben wir Herbizide, Pestizide, die gespritzt werden. Das heißt, Igel, die sich von Insekten, von Käfern vor allem und deren Larven ernähren, die finden kein Futter mehr. Die finden auch keinen Lebensraum, wo sie sich verstecken können. Das heißt, der einzige Lebensraum, der für die Igel noch funktioniert, ist dieser Siedlungsstreifen mit Gärten, den wir so als grünen Gürtel um die Stadt herum haben, oder in Kleinstädten, Dörfern. Da können Igel leben in den Gärten, woanders halt so gut wie gar nicht. Und es gibt eine britische Studie, dass innerhalb von den letzten 20, 30 Jahren der Lebensraum der Igel um 75% geschrumpft ist, also massiv. Und darum war der Igel so für mich das Tier, an dem man sehr gut sagen konnte, der Lebensraum Stadt ist total relevanter, wichtiger Lebensraum.
Mhm. Wir können uns ja mal die Aufnahmen von den Igeln anschauen, weil das Süße ist, du hast in einer Igel, ist das in einer Höhle oder in einer Erdhöhle oder was, wo die dann Junge kriegen?
Also die bauen ja so einen Laubhaufen und mit Ästen und so. Oder im Zweifelsfall hat man das Problem, dass man im Garten irgendwo eine Holzwand wegnimmt und dahinter ist ein Igel. So. Also die sind da sehr kreativ, wo sie ihre Jungen kriegen. Ja.
Können wir die Bilder mal zeigen? Ich habe die jetzt gerade angesprochen. Ich glaube, das wird die vorliegen.
Sind das die ganz jungen Babys?
Ja, das sind die ganz jungen.
Ah, da sind wir jetzt noch im Garten unterwegs.
Wir hören mal zu.
Gut abgeschirmt von der Außenwelt hat sie ihre Jungen zur Welt gebracht. Die Stacheln kommen gerade erst durch die Haut. Bei der Geburt sind sie noch gut eingepackt, damit sie die Mutter nicht verletzen.
Das ist total niedlich, weil ich wusste gar nicht, dass die Stacheln ja praktisch noch unter der Haut sind. Aber macht ja Sinn, total Sinn.
Macht total Sinn, man macht sich da keine Gedanken drüber. Ne? Ja, ist richtig. Also es ist so, dass die Haut aufgeschwemmt ist bei der Geburt. Und wenn die geboren sind, dann schwillt diese Haut ab. Und durch das Abschwellen der Haut kommen dann die Stacheln raus.
Die sind wahrscheinlich am Anfang auch noch so ganz
relativ weich, so, genau, und die härten dann aus. Und dann, das ist die erste Generation von Stacheln und wenige Tage später kommt dann schon die zweite Generation von Stacheln. Also da ist ein ständiger Wechsel, ja.
Igel sind ja eigentlich ein ganz schönes Beispiel für das Zusammenleben, weil alle Gartenbesitzer, die ich kenne, mögen überhaupt keine Igel in ihrem Garten.
Ach, warum?
Weil die halt Igel die Haufen machen und Erdhaufen, das will man nicht. Und
okay, also ich kenne nur Menschen, die finden Igel total sympathisch.
Echt?
Ja.
Mhm.
Ja, also Maulwürfe vielleicht, weil klar, okay, weil da hat man dann den Erdhaufen auf dem und dann kann man da nicht Fußball spielen. Das ist ein bisschen unpraktisch vielleicht. Aber so ein Igel, der taucht ja nur in der Nacht auf und meistens kriegt man den gar nicht mit. Und dieses Schnaufen passiert auch nur zur Balz. So,
das ist immer ein bisschen unheimlich.
Die meiste Zeit. Und wir kennen ja Igel in der Regel nur, wenn wir sie tagsüber sehen. Mhm. Und dann sind sie, ich war jetzt beim Dreh total überrascht, wie Igel wirklich sind. Weil ich habe zum ersten Mal Igel durch die Infrarotkamera in der Nacht gesehen. Und die sind schnell, die rennen wie Mäuse und sind total agil und auch untereinander sehr in Interaktion. Und aus meiner Kindheit kenne ich Igel, die tagsüber sehr lethargisch auf dem Rasen sitzen. Aber das ist genau das Problem. Ein Igel, der tagsüber unterwegs ist, der ist krank. Also der hat entweder eine Krankheit oder ist unterernährt. Mhm. Weil nur wenn ein Igel ein Problem hat, schläft er nicht tagsüber, sondern geht zum Beispiel auf Nahrungssuche. Und heute, wir haben das Problem, wir haben wenig Insekten und dementsprechend finden die wenig Futter und sind hungrig und darum häufiger auch tags unterwegs.
Die Bilder, die du gerade gemacht hast, sind mit einer Infrarotkamera gemacht worden, damit du halt nachts siehst, oder?
Genau.
Und die liegt da vorne, die hast du mitgebracht, aber du hast noch eine ganz andere Kamera mitgebracht, die wirklich super spannend ist. Und das ist eine hier mit diesem langen Rohr, die nennt ihr Rüssel, eine Rüsselkamera.
Ja, Schnorchelkamera, geht alles. Ja.
Wofür brauchst du die?
Also das ist ein Makro, Weitwinkelmakro und man kann damit sehr, sehr gut Insekten filmen, also sehr nah an Käfer zum Beispiel, wie den Nashornkäfer. Da ist man dann so 5 cm, 2 cm, 1 cm vom Käfer weg und hat das Gefühl, man ist in der Welt dieses Käfers. Ich könnte die jetzt mal anstellen.
Ja, mach mal.
Und fahren lassen hier, das ist dann...
Warte mal, hier zeigen wir jetzt gerade einen Nashornkäfer, den hast du damit gedreht, ne?
Ja, genau, den Nashornkäfer habe ich damit gedreht.
Ja.
Und man fühlt sich selbst, als wäre man selbst ein Nashornkäfer, der mit diesem Käfer unterwegs ist.
Weil du ganz nah dran bist. Und das funktioniert aber nur mit Tieren, die sich langsam bewegen, weil du brauchst eine gewisse Zeit, bis du die, nehme ich mal an, eingerichtet hast, oder?
Das ist ja sowieso das meiste in der Natur kann man nicht filmen, ist unfilmbar, weil es in dem Moment, wo man es sieht, ist es auch schon vorbei. Und bis man eine Kamera irgendwie dahin und dann die Schärfe eingerichtet hat, kann man eigentlich vergessen. Also
du kannst ja vielleicht mal bedienen und zeigen. Also so wäre das dann auch in Wirklichkeit. Also das Bild, was wir gerade gesehen haben von dem Käfer, das ist so gedreht worden.
Also da stand die Kamera auf dem Stativ und ich habe die mitgeschwenkt. Auf dem Slider hier habe ich ein anderes Bild gedreht mit den Ameisenlöwen. Und
okay. Spannend.
Der Überraschungseffekt.
Ja, super.
Und ich bin über die Trichter von den Ameisenlöwen mit diesem Slider und dieser Kamera und diesem Schnorchelobjektiv drüber gefahren.
Wie viel Ausrüstung schleppst du immer so mit?
Ach du meine Güte, im Maximalfall sind es 90 Kilo, im Durchschnitt 60 Kilo. Ja.
Und da, ich meine, wenn du so mitten im vielleicht Wald oder in dem Fall ja. in der Stadt bist, da kann man wahrscheinlich noch ziemlich kurz vorher parken. Aber ansonsten schleppst du es dann so durch die Gegend, das ganze Material.
Ja, der Haken ist ja immer, dass man erst vor Ort feststellt, was man wirklich braucht.
Und was man vergessen
hat. Und im Zweifel hat man es zu Hause liegen. Und von daher nimmt man ganz viel mit. Und für den Einsatz, meistens kommt man ja irgendwo rein und dann ist da was ganz anderes, als man geplant hat. Tiere lassen sich ja sowieso nicht planen und da muss man seinen Plan ändern. Und dann nimmt man halt jetzt nicht die Kamera, sondern die andere Kamera. Und wenn man damit in den Wald geht, klar, dann packt man sich das auf den Rücken, hat seinen Rucksack und geht damit ein paar Kilometer spazieren.
Die Tarnhose und das Tarnzelt. So, die Kamera hat total Lust zu arbeiten. Die geht vor und zurück und immer wieder auf das. Vielen Dank, dass du die jetzt für uns mitgeschleppt hast. Aber Wildtiere in der Stadt, das kann passen, muss aber nicht. Wenn sich Mensch und Tier nämlich den Lebensraum teilen, kann es ja auch zu Konflikten kommen. Und dann ist er Gefahr. Christoph Bennett, Stadtjäger in Lübeck, und Sophia Münder hat ihn begleitet.
Sein Jagdrevier heute, kein weites Feld, sondern ein dunkler Dachboden. Und die Beute soll nicht vor die Flinte, sondern in die Falle tappen.
Ja, man arbeitet hier immer auf engstem Raum, in Staub und Dreck. Da muss man auch gucken, wenn man so ein bisschen auf sich selbst achtet.
Der Verdacht, ein Waschbär wie dieser sorgt hier für Unruhe. Die Erwartung der Hausbesitzerin ist groß.
Es war schon so weit, dass ich dachte, ich muss das ganze Dach neu eindecken. Weil, also das ist so laut, der lärmt so. Es waren schlaflose Nächte.
Christoph Bennett ist Stadtjäger in Lübeck. Eng an seiner Seite die Rauhaardackelhündin Ida. Ebenfalls ausgebildet für die Jagd. Der Stadtjäger muss Konflikte lösen, die Menschen mit Wildtieren haben.
Wir wollen zwar die Natur erleben, wir wollen schön an der Natur leben, aber wehe dem, das Reh kommt bei uns in den Garten und frisst die Rosen, sind wir gefragt und sollen dann eben das Reh vertreiben. Aber das braucht nun mal den Lebensraum.
Christoph Bennett vertreibt Landmaschinen. Stadtjäger ist er ehrenamtlich seit 11 Jahren.
Welches einen im Grunde genommen 24/7, 365 Tage beschäftigt. Man ist permanent in Bereitschaft, rund um die Uhr für die Polizei oder eben auch für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar als Stadtjäger.
In dieser Siedlung am Naturschutzgebiet Schellbruch bleiben unliebsame Begegnungen zwischen Mensch und Tier nicht aus. Wildschweine pflügen hier Böden um auf der Suche nach Essbarem.
Das ist auch sehr schlau, das Wildschwein. Und dann schaut es schon mal gerne hier in die Siedlung und ist wirklich am gedeckten Tisch und frisst sich dick und rund.
Christoph, hast du jetzt in den letzten Nächten bei uns geschossen?
Genau, wir haben jetzt die letzten Nächte haben wir 3 Stück hier schießen können. Mit dem Abschuss ist es uns gelungen, dass wir vernünftig in den Bestand eingegriffen haben und die auch wieder zurück in ihren eigentlichen Lebensraum geschickt haben.
Die Schweine ärgern die Anwohner und können gefährlich werden. Der Stadtjäger muss immer genau abwägen, ob und wie er eingreift.
Also im Wald.
Zurück auf dem Dachboden. Trockenobst soll den Waschbären anlocken. 100 Tiere hat Christoph Bennett allein im vergangenen Jahr in Wohnhäusern gefangen. Hier muss er eingreifen.
Das sind schon erhebliche Schäden.
Kaputte Dämmung oder angefressene Leitungen. Sicherheit geht vor. Ein paar Tage später sitzt der Waschbär in der Falle. Er muss laut Vorschrift getötet werden. Auch für den Stadtjäger nicht leicht.
Deshalb wege ich das auch immer ab. Ist es wirklich notwendig, ein Tier einzufangen und zu töten? Oder haben wir die Möglichkeit, eben andere präventive Maßnahmen hier zu schaffen, um den Waschbären erstmal abzuwehren und in seinen Lebensraum zurückzubringen?
Weil die Wildtiere durch die wachsende Bebauung ihren Lebensraum verlieren, kommt es häufiger zu Konflikten zwischen Mensch und Tier.
Was ich mir wünsche als Stadtjäger ist, dass wir ein gutes Miteinander zwischen Wildtieren und Menschen hinbekommen und lernen, mit der Natur umzugehen, um diesen Lebensraum für Tier und Mensch entsprechend zu behalten.
Ja, es muss irgendwie nach Lösungen gesucht werden, wie beides geht, ne? Wildtiere und Menschen in einem Terrain, einer Stadt.
Ja, also es geht nicht ohne Tiere. Eine Stadt ohne Tiere würde nicht funktionieren. Es ist ein Ökosystem, ein städtisches Ökosystem, das wir auch brauchen, weil wir diese ganzen Ökosystemleistungen, die Pflanzen uns bieten, auch nur dann haben, wenn der Gesamtkreislauf da ist. Mhm. Von daher, ja.
Aber es sind insgesamt weniger geworden? Tiere in der Stadt oder nur Wildtiere in der Stadt? Ich habe das Gefühl, Hunde und so wird immer mehr.
Hunde scheinen, ja. Aber nein, das ist sehr unterschiedlich, weil es ist abhängig davon, welches Lebensraumangebot es gibt. Und die einen Tiere mögen das lieber, die anderen das. Und das ist das Tolle an diesen Gärten, die wir haben. Ja. Das ist ein Mosaik, hat viel Vielfalt und dementsprechend bietet das auch viel verschiedenen Tieren einen Lebensraum.
Ich meine, klar, es ist ja auch bequem für Tiere wie die Füchse. Du hast sie vorhin angesprochen. Die finden hier natürlich leichter wahrscheinlich zu fressen, als wenn sie im Wald danach suchen, oder? Oder Wildschweine.
Ja, also das Verrückte ist, dass sich ja Tiere spezialisieren und diese Füchse haben sich spezialisiert in der Stadt. Die fressen nicht mehr das Gleiche wie
die Bilder sind die auch von dir.
Auf dem Land. Ja, Tatsache, das sind die
sehr niedlich, Füchse. So kleine Füchse.
Das war völlig irre in diesem Garten. Ich habe da im Tarnzelt gesessen und gewartet und die kamen dann raus, weil sie mich nicht gesehen haben, sondern nur das Tarnzelt und haben dann gespielt und ist immer herzergreifend.
Und diese Füchse, wenn man genau hinschaut, vielleicht sieht man es auch in dem Fuchs, den wir hier sehen, das ist auch so ein Stadtfuchs, ne? Du hast ja vorhin gesagt, oder?
Ja, also das ist ein Landfuchs in dem Fall.
Ah, okay, hat die spitzere Schnauze. Also das müssen wir noch mal kurz sagen. Also ja. Landfüchse haben, weil du vorhin sagtest, genetisch verändert, haben eine andere Schnauze als Stadtfüchse. Die haben sich im Laufe der Zeit, 80 Jahre gibt es jetzt ungefähr in Städten, die Stadtfüchse verändert.
Genau, es gibt also eine Studie, eine britische Studie an der Universität von Glasgow. Und dort hat der Wissenschaftler festgestellt, dass die Schnauzen von Stadtfüchsen kürzer und breiter sind als die von Landfüchsen. Ob man das jetzt tatsächlich mit dem bloßen Auge erkennen kann oder nur, wenn man es ausmisst, sei mal so dahingestellt. Aber und dann gibt es zwei Theorien. Ja. Einmal, entweder liegt es an der Ernährung, weil die Landfüchse zum Mäusejagen eine längere Schnauze brauchen, um dann tatsächlich auch die Maus zu packen, was der Stadtfuchs vielleicht nicht mehr braucht, weil der mehr Bisskraft braucht, möglicherweise, um Verpackungen aufzureißen. Das ist eine Hypothese, ne? Das ist jetzt kein Fakt. Die andere Erklärung wäre, dass die Füchse in der Stadt sich selber domestizieren. Es gibt so Experimente, in denen man versucht hat, Füchse zu domestizieren und dort findet etwas Ähnliches statt. Ein Tier, das domestiziert wird, wird niedlicher, also größere Augen, kürzere Schnauze, breiteres, also dieses Kindchenschema im Prinzip. Und die Annäherung an den Menschen erfordert ein bestimmtes Verhalten und dieses bestimmte Verhalten, was dann über Selektion ausgewählt wird, das scheint sich auch im Aussehen der Füchse auszudrücken. Es könnte also auch einfach nur das sein, dass dadurch die Schnauzen kürzer werden.
Total spannend. Also bedeutet ja, dass sich die Tiere auch anpassen an ihre Umgebung und sich vielleicht, wie du sagst, auch teilweise verändern.
Anpassen, angepasst werden.
Angepasst werden, genau. Wie ist es bei Vögeln?
Ja gut, also da gibt es ja das klassische Beispiel von der Amsel. Etwa um 1820 haben zum ersten Mal Amseln in Bamberg und Erlangen überwintert, so ist die Aufschreibung. Und von dort an haben dann irgendwann Amseln auch angefangen, in Städten zu brüten. Das war vorher ein sehr scheuer Waldvogel. Und 200 Jahre später ist das für uns eine Selbstverständlichkeit, dass Amseln in Städten leben. Die kommen damit tatsächlich sehr gut klar, auch wenn die über den Verkehrslärm hinwegschreien müssen, was es irgendwie nicht einfacher macht.
Aber das ist auch interessant, das habe ich in einem Film auch gelernt, dass die lauter werden, weil sie halt versuchen, den Verkehrslärm zu übertönen.
Ja, müssen sie, genau.
Aber super spannend, finde ich.
Ja, also bestimmte Tiere haben bestimmte Möglichkeiten. Andere Tiere können das nicht, sich in der Form anpassen. Aber Füchse oder auch Amseln gelingt das, ja.
Wir schauen mal rein in ein paar Vogelaufnahmen von dir, auch sehr süß. Was ist das jetzt, Rotkehlchen?
Das ist ein Rotkehlchen.
Ja. Und, kleiner Spatz?
Nee, das ist eine Heckenbraunelle.
Oh, krass.
Also Heckenbraunellen sind wirklich die tollsten Sänger. Gut, Kohlmeise hier.
Kohlmeise, genau.
Klar. Mit, ich glaube, und das ist Blaumeise, ja. Gut, das kleine Küken, das gefüttert wird. Buntspecht. Die haben da fleißig gebaut, ja.
Also für die ist Stadt auch ein durchaus attraktiver Lebensraum, nehme ich an, für die Vögel, oder? Wenn man sieht, die finden hier wahrscheinlich leicht Nistmaterial. Und
also am leichtesten war es im Prinzip für Waldbewohner in die Städte zu kommen, weil unsere Parkanlagen und auch unsere Gärten am ehesten offener Waldlandschaft ähneln. So, das, man wird jetzt nicht irgendwie einen Feld- und Wiesenvogel wie ein Kiebitz oder sowas in der Stadt finden, weil der braucht mehr Platz. Und der findet das schon doof, wenn da irgendwie nur ein Busch steht, auf dem irgendwie ein Raubvogel sich setzen könnte. Dann bringt es dem nichts, da unten irgendwie ein Nest zu bauen. Das ist sofort geplündert. Also von daher, es sind vor allem Waldvögel, die wir in der Stadt haben und die von der Stadt profitieren. Ja.
Hat dich bei der Beobachtung der Tiere in der Stadt jetzt auch bei den Vögeln etwas besonders überrascht, was du dir vielleicht anders gedacht hast vorher?
Ja, also Igel war ein Moment, habe ich ja schon erzählt. Und ich müsste jetzt einen Moment überlegen, es gab ständig diese Aha-Momente, ja. Weil das ist immer so, wenn man draußen sitzt und Tiere dann nicht nur im Film sieht, weil draußen sitzen und Tiere beobachten ist nochmal was ganz anderes.
Lange sitzen, lange beobachten.
Natürlich lange sitzen, lange beobachten. Also diese Nachtaufnahmen von den Igeln, ja. Ich weiß gar nicht, ihr habt, glaube ich, 2 Wochen da draußen gesessen und auf diese Balz gewartet. Und selbst im Juni ist das fürchterlich kalt. Ich saß da mit Daunenjacke. Netterweise hatte mir die Gartenbesitzerin so einen Gartensessel dahingestellt, dass ich nicht seitlich runtergefallen bin beim Einschlafen, sondern ich konnte mich dann so da reinklemmen mit meiner Daunenjacke und bin dann da eingeschlafen und wieder aufgewacht, als die Igel dann schnaufend vorbeikamen. Ja, zum Glück haben die geschnauft, weil die ohne Schnaufen vorbeigelaufen sind, die habe ich gar nicht mitgekriegt.
Das ist die Herausforderung für jeden Naturfilmer. Wenn sich Tiere in der Stadt Terrain erobern, wie wir es gerade schon gesehen haben, dann liegt das entweder daran, dass der Mensch sie machen lässt oder dass er sie aktiv unterstützt, indem er zum Beispiel bewusst naturfreundlichen Lebensraum schafft. Und Dorothea Foscherau hat den Nabu an einem kleinen Hamburger Fluss begleitet, an dem genau das passiert.
Eigentlich klingt es hier ja so. An der Wanze, einem unscheinbaren Naturidyll, quer durch Hamburgs Osten. Das hört man hier nicht alle Tage. Mit Warthose und Werkzeug aller Art geht es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ab ins kühle Nass. Der Nabu ist auf besonderer Mission. An diesen Pflöcken wird gleich jede Menge Totholz befestigt. Für eine Renaturierungsaktion.
In den 60er, 70er Jahren waren alle Fließgewässer in Hamburg kanalisiert. Das heißt also, links und rechts wurden entweder Hölzer eingebaut oder eben auch Betonwände, um möglichst schnell möglichst viel Wasser abzuleiten. Da war kein Fisch zu Hause, weil er nicht ableichen konnte. Wasservögel hatten eben auch nicht die Möglichkeiten, durch die Betonwände an die Ufer ranzugehen. Sie konnten keine Nester bauen, weil die Strömungsgeschwindigkeit einfach zu hoch war.
Seit den 80er Jahren arbeitet der Nabu daran, den natürlichen Lebensraum für Tiere und Pflanzen an Hamburger Kanälen wie der Wanze wiederherzustellen. Sie sollen wieder schlängelig werden, unterschiedliche Wassertiefen haben und an verschiedenen Stellen unterschiedlich schnell fließen. Das klappt sowohl durch Steine als auch durch Holzbuhnen.
Die Buhne selbst hat eine Dreiecksform. In der Mitte ist stehendes Wasser. Das ist also gut für das Ableichen von Fröschen und eben auch von Fischen. Und wir haben gewisse Ruhezonen innerhalb dieser Dune, um eben auch den Tieren Rückzugsmöglichkeiten zu geben. Jetzt brauchen wir auf der Seite, wo Norbert steht, unheimlich viel Material, was struppig ist. Dann haben wir eine Verschachtelung. Okay. Und durch die Verschachtelung hält das dann auch bei Starkregen.
Das Holz nehmen die Naturschützer aus dem umliegenden Gebiet. Es sind umgefallene Bäume, Geäst, das anfällt, wenn Spazierwege gepflegt werden.
Uferrandbereiche müssen frei sein, damit eben auch Tiere ins Wasser und aus dem Wasser rauskommen. Und dieses Holz, das entnehmen wir auf unseren Flächen und bauen es dann hier naturnah wieder ein.
Die Reisigbündel werden mit Draht an den Pfählen befestigt. Das Innere des Dreiecks wird nun erst zum Laichplatz und dann nach und nach versanden.
Die gesamten Sedimente von der Wanze werden erstmal gegen die Dreiecksbuhne gespült. Und das Dreieck, wo jetzt noch eine Ruhezone ist, wird mit der Zeit verlanden.
Genauso sind auch an anderen Stellen der Wanze neue Uferbereiche entstanden. Dort haben sich seltene Arten wie die Wasseramsel und der Eisvogel wieder angesiedelt. Und das freut nicht nur die Tiere, sondern auch die, die genau das möglich gemacht haben.
Ich liebe die Natur. Für mich ist das, bereichert mich nicht nur, sondern das ist einfach für mich das A und O.
Es macht einfach unheimlich Spaß, direkt vor der Haustür was zu tun. Und es macht es für auch Naturschutz, macht es einfach für mich greifbar.
Wir machen das alles ehrenamtlich, bekommen also kein Geld dafür. Für uns ist das der Lohn, dass wir eben sehen, es wird wieder natürlich Hamburg.
Libellen, Kröten, Fledermäuse und noch viele mehr finden an der Wanze wieder einen Lebensraum. Und nach werden Hamburgs Kanäle wieder zu dem, was sie einmal waren.
Total schön und ganz toll, dieses Engagement gerade, ne, von den ganzen Menschen, die sich engagieren. Und das gute Umfeld für Tiere, was wir gerade gesehen haben, das kann man natürlich auch zu Hause schaffen, wenn man einen Garten hat, wie diesen wunderbaren Garten. Würdest du dich, Heiko, als Wildtier in diesem Garten wohlfühlen?
Also es gibt hier viel Abwechslung, ja. Und je mehr Abwechslung es in einem Garten gibt, desto besser ist das natürlich für ein Wildtier. Ob das jetzt heimische Kräuter sind, heimische Pflanzen sind, die dann auch tatsächlich Futter für die entsprechenden Insekten bieten, die es bei uns gibt, oder für die Vögel, die es bei uns gibt. Verstecke, also Laubhaufen.
Wir können mal durchgehen. Wir haben hier zum Beispiel eine Sandfläche.
Ja. Also
für wen ist die Sandfläche gut?
Also es gibt viele Insekten, die Sand nutzen, um da entweder Röhren zu bauen oder Spatzen, die das zum Sandbaden benutzen. Für die ist das Sandbaden essentiell. Also das ist was Soziales einerseits, aber auch was Hygienisches andererseits.
Also wie so ein Peeling, die Spatzen machen?
Ja. Also
Pustern sich da auf?
Spatzen baden auch im Wasser, aber genauso gerne auch in der Sandfläche. Ja.
Und reicht da so eine kleine Sandfläche oder müsste die größer sein? Also ist am besten der Sandkasten, wo dann Tasse über die Kinder spielen und dann abends kommen die Spatzen.
Ja, also für eine Poolparty ist das zu klein.
Okay, also könnte auch noch ein bisschen großzügiger sein.
Absolut.
Okay, dann du hast angesprochen das Totholz hier.
Ja.
Eignet sich für Verstecke? Oder?
Ja, also alles, was wir haben an Tieren im Garten, ob das jetzt ein Gartenschläfer ist, ob das eine Zauneidechse ist, ob das ein Igel ist, Mäuse, die brauchen ja irgendwas, wo sie drunter kriechen können, wo sie geschützt sind, wo sie schlafen können, tagsüber auch. Und Laub ist Lebensraum, also vor allem für einen Igel auch. Außerdem für jedes Insekt, was den überwintert, das legt seine Eier irgendwo ins Laub und im nächsten Frühling schlüpfen die und dann sind die Igel da und fressen die. Also liegen lassen ist das Beste, was man machen kann.
Ist ein
bisschen
gut?
Faul sein.
Ja, genau, weil dieser Garten sieht ja eigentlich sehr aufgeräumt aus. Ist es eigentlich gut, wenn man einen aufgeräumten Garten hat oder mögen die Tiere durchaus ein bisschen einen verlotterten Garten?
Also es geht beides. Man muss sich gar nicht so fest an Regeln halten, weil wenn wir jetzt so eine Gegend haben, in der es viele verschiedene Gärten gibt, so ein Mosaik aus verschiedenen, dann ist das überhaupt nicht schlimm, wenn man irgendwo eine Rasenfläche hat, wo Kinder Fußball spielen wollen und sollen. Und im Nachbargarten gibt es dann irgendwas anderes. Mhm. Und das ist das, was diesen Lebensraum Gartenmosaik so wertvoll macht, weil wir denken ja immer, unsere Gärten sind nichts wert, da lebt ja nichts. Und für den einzelnen Garten mag das dann, wenn man den sich anschaut, vielleicht auch stimmen. Und dann kann man sagen, ist das Kunst oder kann das weg? Also ist das Natur oder kann das weg? Und in den meisten Fällen, da ist nichts Seltenes, da wachsen keine seltenen Pflanzen und so. Und das gibt es drumherum häufig. Und dann wird entschieden, kann weg. Wenn man das aber 100-mal gemacht hat, kann weg, dann hat man ein riesengroßes Mosaik an sehr, sehr vielfältigen Gärten vernichtet. Und diese Vielfalt, das ist der Lebensraum. Und da muss nicht in jedem Garten tatsächlich alles vorhanden sein, sondern ein ganz klein bisschen. Mhm. Also irgendeine Ecke irgendwo, wo man einen Totholzstapel, einen Steinhaufen oder eine Sandfläche liegt. Es muss nicht alles perfekt naturnah sein. Kinder dürfen und müssen irgendwo Fußball spielen können. Aber man kann auch irgendwo eine kleine Ecke lassen für Tiere und dann funktioniert das in der Summe.
Und man kann sie unterstützen, indem man ihnen, wie gesagt, ein bisschen Sand dahin packt oder eben Totholz. Und hinter mir ist noch so ein Steinhaufen. Funktioniert der wie Totholz? Also kann man sich gut verstecken und drin
Ja, genau. Also das ist natürlich kühler. Ne? Also Steine sind ja immer schön kalt. Und wenn man da in den Schatten reinkriegt, dann ist das feuchtkalt. Das mögen dann andere Tiere als das Holz, ja.
Haben wir denn in den Städten genug Gärten? Oder kann es nie genug sein? Und welche Funktionen haben dann auch die Grünflächen, die Parks, also ist das ähnlich?
Also die Problematik mit Parks ist einfach, dass die oftmals ja so gepflegt werden, dass sie finanziell günstig gepflegt werden. Man macht also eine große Rasenfläche, die kann man effizient mähen. Man nimmt alles, was an kompliziertem Buschwerk ist, raus. So, also Parks sind meistens für Menschen gemacht und dementsprechend gibt es da nicht die Artenvielfalt, die tatsächlich in Gärten vorkommt. Mhm. Gärten sind sehr viel vielfältiger. Und es wird erstaunlich auch, also weil man denkt ja immer, es wird ganz viel gespritzt. Privatgärtner machen hier was weg und da was weg. Aber es gibt genug ausreichend Gärten, wo das nicht passiert. Und dementsprechend passiert in Gärten ganz, ganz viel an Leben. Ja. Mhm.
Und ich meine, Städte sieht man ja, wird immer überall dichter gebaut, immer mehr wird betoniert, versiegelt. Inwiefern verändert das auch die Tierwelt?
Also für die Artenvielfalt ist das natürlich ein Problem, weil es verkleinert den Lebensraum. Und wenn wir jetzt irgendwie 10, 20, 30, 50 Jahre in die Zukunft gucken, in Paris sind die jetzt so weit, dass sie Flächen wieder aufreißen, weil die haben 40 Grad im Sommer, eine Hitze, die in einer Stadt unerträglich ist. Und je mehr Grünflächen man hat, desto kühler wird es. Also Bäume zum Beispiel. Bäume können eine Temperaturveränderung bewirken von 15 Grad. Also wer sich mal in den Schatten eines Baums gestellt hat im Vergleich zum Schatten eines Sonnenschirms, der wird merken, okay, beim Sonnenschirm, da ist es immer noch heiß und trocken. Unterm Baum ist es angenehm feucht und kühl. Und Bäume senken die Temperatur um bis zu 15 Grad. Und Grünflächen, es gibt so wunderbare Temperaturkarten von Hamburg. Da sieht man dann, wie nachts aus Flächen wie dem Stadtpark die kühle Luft in die dicht bebauten Viertel geht. Und das ist wichtig, wenn es um die Klimaerwärmung geht, dass wir in Zukunft auch vernünftige Temperaturen haben, bei denen sich leben lässt.
Ja, sollte man also noch ein bisschen mehr bei der Stadtplanung drauf achten. Aber Wildtiere können ja im wahrsten Sinne auch in der Stadt unter die Räder kommen, auf Autobahnen zum Beispiel. Oder sie verfangen sich in Zäunen, in Windrädern, verletzen sich bei der Jagd. Und in all diesen Fällen ist die Wildtierauffangstation eine gute Adresse. Und Christoph Hemker war bei einer in Schleswig-Holstein.
Ob Wildtier oder Nutztier, vier Pfoten oder Gefieder. Bei Christian Erdmann im Wildtier- und Artenschutzzentrum Spariershoop nahe Elmshorn finden sie meist vorübergehend ein Zuhause. Jährlich etwa 3000 Pfleglinge, wie dieser Rotfuchs, gerade vor 2 Tagen angekommen.
Guten Morgen. Na, hast du schon Hunger? Willst du mal gucken gehen, wo hier was zu essen für dich ist?
Der ist leider zahm, weil er seit 2 Jahren in der Wohnung lebt und an der Leine Gassi geht. Und jetzt gab es vom Amt die Auflage, den abzugeben. Jetzt ist es sehr wahrscheinlich zu spät. Wir versuchen das. Und wenn nicht, muss er dauerhaft in einem Wildpark leben.
Der Fuchs soll lernen, eine natürliche Scheu vor dem Menschen aufzubauen. Und?
Er muss natürlich auch lernen, sich selber Futter zu suchen. Mäuse, Regenwürmer. Und nach 2 Jahren faul auf dem Sofa ist das nicht so einfach.
Nebenan eine der größten Eulenarten der Welt, der Uhu. 2 Weibchen, 1 Männchen. Die 3 scheinen sich gut erholt zu haben.
Einer lag unter einer Windkraftanlage, einer kommt von der Straße und der andere hing im Stacheldraht. Aber die 3 haben es geschafft und können wieder raus.
Die Tür vom Gehege lässt Erdmann über Nacht auf. Die Greifvögel finden schon allein hinaus. Oberste Prämisse ist immer die Wiederauswilderung nach erfolgreicher Reha. Manchmal geht das nicht. Diese beiden dürfen aus Seuchenschutzgründen nicht zurück in den Wald.
Hier lecker Brokkoli, Avocado, Kohlrabi. Oh, ist das alles lecker. Die sind vor 5 Jahren als Frischlinge hergekommen, weil bei der Treibjagd die Wachen geschossen wurden. Und wir nehmen diese Tiere nicht mehr, weil wir zu den Jägern sagen, schießt die doch bitte nicht im Galopp. Dann seht ihr auch, wen ihr da schießt. Also wenn einer gerne möchte, kann er die gerne abholen. Muss er sich nur selber einpacken. Wildschweine können wir leider nicht mehr in Pflege nehmen.
Ebenfalls eine Handaufzucht, Emmy, eine Otterdame, von Scheu keine Spur. Sie kommt aus dem Otterzentrum in Hankensbüttel. Dort galt sie als verhaltensauffällig.
Dann haben wir gesagt, wir übernehmen Emmy mal, weil so ein Ortswechsel oft ganz viel mit den Tieren macht. Und es klappt tatsächlich sehr gut. Emmy wird scheuer und sie beißt sich nicht mehr selber in den Schwanz. Sie schreit nicht, wenn sie alleine ist, weil sie hier natürlich sehr viel Eindrücke hat von anderen Ottern.
Denn in der Station leben 5 Otter. Ein weiterer kommt nächste Woche hinzu, ein Auserwählter für Emmy.
Und wir hoffen, dass die beiden sich vertragen und dass wir dann die beiden gemeinsam auswildern können.
Aufregung bei den Mäusebussarden, oft von Polizei und Feuerwehr gebracht, weil sie auf Autobahnen von Aas gefressen hatten und dabei selbst beinahe zu Tode gekommen wären. Heute sollen zwei von ihnen raus in die Freiheit.
Alles Jungtiere vom letzten Jahr, das sieht man an den hellen Augen. Gucken wir einmal noch mal, ob da alles dran ist, ob die Parasiten haben, beiß mich nicht.
Der zweite Bussard muss erst einmal testfliegen.
Doch, ne?
Ja, macht er gut.
So kann's was werden. Von umsorgten Pfleglingen der Wildtierstation hinaus in die freie Natur als wildlebende Mäusejäger.
Richtiges kleines Wildtierparadies. Da will man doch als Otter oder Bussard gar nicht mehr weg eigentlich.
Das ist toll.
Die kommen
toll,
bestimmt immer wieder.
Große Leistung.
Dein Film, Willkommen in der Nachbarschaft, wilde Tiere in der Stadt, den kann man sich natürlich anschauen in der Mediathek. Sehr sehenswert, du bist schon wieder im Kopf und den Gedanken beim nächsten Projekt und du kommst am besten wieder, Heiko. Oder machst mal wieder für uns für das einen Film. Und dann sehen wir uns wieder bei das. Würde mich sehr freuen. Dankeschön für das, was du mitgebracht hast. Und morgen kommt der Politiker Reinhard Sagan. Wir sprechen vor allem über die Politik in Schleswig-Holstein und die Kommunalpolitik. Sehr spannend in diesen politischen Zeiten. Ich danke dir fürs Zuschauen. Es geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss, danke. Und achten Sie auf die Tiere, die Wildtiere in der Stadt.
Unbedingt.